Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe des Superjachtforum. Mein Name ist Christoph Schließmann und ich möchte Sie heute mit einem für Yachtgeschäfte wichtigen Themenkreis der Know Your Customer Compliance und des persönlichen Due Diligence vertraut machen. Ich will doch nur ein Boot kaufen, muss ich mich da so outen? Ein oft empörter Hilferuf von Mandanten, denen bei Transaktionen im Yachtbereich oder dem damit verbundenen Aufbau von Strukturen immer höhere Anforderungen an die Identifizierung der Beteiligten, der wirtschaftlichen Berechtigungen und vor allem auch der Herkunft von Geldern gestellt werden. Vorbei die Zeiten, wo mit Treuhandgesellschaftern oder Direktoren agiert werden konnte. Es lebe die globale Transparenz. Worum geht es im Einzelnen? Das nationale und internationale Due Diligence-Recht gewinnt bei Transaktionen und Geschäften gerade im internationalen und transnationalen Bereich immer mehr an Bedeutung. Weltweit steigt die Zahl der Länder, die Gesetze zur Prävention in Bezug auf Bestechung, Korruption, Geldwäsche und so weiter implementieren. Erstaunlicherweise ist dabei zu beobachten, dass gerade die Länder, die in den vergangenen Dekaden sehr lax mit diesem Themenbereich umgegangen sind oder regelrecht den Geldkoffer ohne Probleme akzeptiert haben, nunmehr die Vorreiter von regelrecht rigorosen Due Diligence-Prozessen sind. Nationale und internationale Regelungen bedingen sich gegenseitig. Gerade für internationale Geschäfte und Transaktionen sind zwei Regelungen zur Prävention von Wirtschaftskriminalität von besonderer Bedeutung. Das ist einmal der UK Bribery Act, das Antikorruptionsgesetz und der Foreign Corrupt Practices Act. Beide Gesetze sind eigentlich nationale Gesetze in UK bzw. den USA, haben aber dann Bedeutung in dem Moment, wo Geschäftsbeziehungen einen Bezug zu diesen Ländern in irgendeiner Form aufweisen. Spätestens seit dem Panama Papers Skandal in 2016 kam es international zu einer wachsenden Forderung nach mehr Transparenz rund um die wirtschaftlich Berechtigten. Noch so geschachtelte Organisationen werden deswegen durchleuchtet und man sucht nach dem sogenannten Ultimate Beneficiary hinter einer jeweiligen Struktur oder Organisation. Soweit gerade im Yachtbereich im Ausland Gesellschaftsstrukturen aufgebaut werden, beziehungsweise Finanzierungen für Kauf, Bau oder Refit von Yachten im hohen Maße eine Rolle spielen, ist diese Transparenz gefragt. Geschäfte und Transaktionen um größere Yachten haben regelmäßig Auslandsbeziehungen und auch Geldströme fließen nicht nur innereuropäisch. Insoweit werden Länder und Mitgliedstaaten der EU, das EWR und gleichwertige Drittländer eher mit geringen Risiken eingestuft, während Länder auf der Non-Cooperative Countries and Territories List oder solche mit geringem Punktestand im Korruptionsindex von Transparency International als hohes Risiko eingestuft, mit der Folge eines sehr intensiven Due Diligence-Prozesses. Risikoindikatoren sind politisch instabile Lage, strukturelle Korruption, totalitäre Systeme, vor allem fehlende unabhängige Justiz- und Aufsichtsbehörden und vor allem auch Bank- und Finanzinstitute, die ohne entsprechende Prüfungen Geldströme durchwinken. Transaktionen können zum Beispiel Vertragspartnerrisiken beinhalten, wie zum Beispiel mit politisch exponierten Personen. Das Risiko kann auch in der Rechtsform bzw. in dem Sitz involvierter Strukturen liegen, vor allem wenn es Staaten sind, die sich eben gewissen Transparenzmindestregeln noch nicht angeschlossen haben. Transaktions- und Vertriebswegerisiken sind dann zum Beispiel risikobehaftet, wenn es sich um Bargeschäfte handelt. Keine wirklichen direkten und persönlichen Kontakte zum Vertragspartner bestehen, sondern unbekannte Vermittler und zwischengeschaltete Treuhänder zum Einsatz kommen. Die Zahlungsabwicklungen über Direktbanken oder Online-Banking oder rein elektronischem Zahlungsverkehr unterliegen. Das sogenannte Know-Your-Customer-Prinzip ist eines der wichtigsten Grundsätze der Geldwäscheprävention. Es beinhaltet die Verpflichtung, sich bei Anknüpfung der Geschäftsbeziehung der Identität der Beteiligten zu vergewissern. Die Identifizierung hat grundsätzlich vor Begründung einer Geschäftsbeziehung oder vor Durchführung einer Transaktion stattzufinden. Grundsätzlich sind bei natürlichen Personen Name, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Anschrift einzuholen, was man regelmäßig mit der Einholung und Vorlage von Pass bzw. Identity Card tun kann. Bei juristischen Personen oder Personengesellschaften sind zur Identifizierung Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform, Registernummer, Anschrift des Sitzes oder der entsprechenden Niederlassungen, die Mitglieder des Vertretungsorgans bzw. der gesetzlichen Vertreter von Bedeutung. Wir empfehlen hier regelmäßig einen Registerauszug neuesten Datums einzuholen. Darin sind meistens all diese Good Standing-Themen beinhaltet. Die Analyse der wirtschaftlichen Berechnung des Vertragspartners ist von besonderer Bedeutung. Dabei ist festzustellen, ob der Vertragspartner mit dem wirtschaftlich Berechtigten der Geschäftsbeziehung oder der Transaktion identisch ist. Sollte dies nicht der Fall sein, muss der Verpflichtete die Identität des wirtschaftlich Berechtigten feststellen. Bei der angesprochenen Due Diligence Prüfung wird ein Unternehmen oder eine Person somit sorgfältig auf wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche bzw. finanzielle Verhältnisse analysiert. Ich stelle zunehmend fest, dass gerade im Ausland diese grundlegenden Prüfungspunkte bei weitem von den Anforderungen her überschritten werden. Wir haben es dort oft mit einem sogenannten Enhanced Due Diligence zu tun. Das ist eine erweiterte Prüfung, bei der detaillierte Informationen über Personen und Firmen eingeholt werden und zum Teil datenschutzrechtlich durchaus bedenkliche Hintergrundrecherchen lückenlos durchgeführt werden. Ich erlebe zum Beispiel immer wieder, dass Privatpersonen dezidierte Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse und ganze Lebensläufe abverlangt werden. Es werden Firmendatenbanken analysiert, es werden Unternehmensverflechtungen und Watchlisten ausgewertet, es werden Identifikationen von Personen und Unternehmen vorgenommen, die gegebenenfalls unter staatlicher Beobachtung stehen. Es wird nach Sanktionslisten gesucht. Es wird geprüft, ob Political Exposed Persons gegeben sind. Es werden zum Beispiel auch Internetrecherchen durchgeführt, Pressemeldungen durchforstet. Es werden Nachrichten abgeglichen, um sicherzustellen, dass Geschäftspartner nicht mit Wirtschaftskriminalität, Korruption, Geldwäsche, Betrug oder Bestechung in Verbindung stehen. Nationale und internationale Länderdatenbanken ausgewertet und vor allem die Prüfungsergebnisse zu neuen und bestehenden Geschäftspartnern miteinander verknüpft. Solange diese intensiven Due Diligence-Fleißaufgaben Daten erheben, die allgemein öffentlich zugänglich sind, ist dies noch durchaus vertretbar. Soweit es aber sich um Recherchen handelt, die in geschützte Datenbereiche hineinreichen, wird quasi der Due Diligence selbst zum rechtswidrigen Akt. Dann fängt es an, bedenklich zu werden, und dann kann ich vor allem auch immer wieder Mandanten verstehen, die keine Lust haben, sich diesen Analysen auszusetzen. Andererseits haben sie dann meist auch nur die Qual der Wahl, ob sie dieses Geschäft in einem bestimmten Rechtskreis durchführen wollen oder müssen, oder lieber darauf verzichten. Anwälte stecken dabei durchaus in dem Dilemma, einerseits die Interessen des Mandanten konsequent zu vertreten, andererseits aber auch gesetzlichen Zwängen zu unterliegen, wie zum Beispiel dem neuen Geldwäschegesetz, das auch die Anforderungen an Rechtsanwälte verschärft. So ist auf der Grundlage der vierten EU-Geldwäscherichtlinie 2017 das neue Geldwäschegesetz in Kraft getreten. Den Kreis der Verpflichteten hat das neue Geldwäschegesetz etwas weitergezogen als bisher. Rechtsanwälte sind weiterhin nur dann aber Verpflichtete, soweit sie für ihren Mandanten an der Planung oder Durchführung von folgenden Geschäften mitwirken. A, zum Beispiel Kauf und Verkauf von Immobilien oder Gewerbebetrieben. Hier steht nicht ausdrücklich das Thema Mobilie drin, zum Beispiel eine Yacht. Dennoch werden wir gleich sehen, hat diese im Rahmen der Transaktionen zu anderen Sachverhalten Berührung. Soweit es nämlich B um die Verwaltung von Geldern oder Vermögenswerten geht, besteht die Verpflichtung nach dem Geldwäschegesetz auch für den Anwalt. Des Weiteren und damit C, die Eröffnung oder Verwaltung von Bank oder sonstigen Konten, D, die Beschaffung der zur Gründung, zu Betrieb oder zur Verwaltung von Gesellschaften erforderlichen Mitteln, oder E, die Gründung, der Betrieb oder die Verwaltung von Treuhandgesellschaften, Gesellschaften oder ähnlichen Strukturen. Rechtsanwälte sind auch dann Verpflichtete im Sinne des Geldwäschegesetzes, wenn sie im Namen und auf Rechnung des Mandanten Finanz- und Immobilientransaktionen durchführen. Und gerade dies ist bei Yachtkäufen bzw. Bauten regelmäßig der Fall. Zentrales Element des neuen Geldwäschegesetzes ist der sogenannte risikobasierte Ansatz. Damit muss der Verpflichtete eine Risikoanalyse mit entsprechend internen Sicherungsmaßnahmen aufbauen. Solche internen Sicherungsmaßnahmen sind etwa die Ausarbeitung von internen Grundsätzen, Verfahren und Kontrollen in Bezug auf den Risikoumgang und die Identifizierung des jeweiligen Geschäftspartners und Mandanten, die Aufzeichnung und Aufbewahrung von Daten und die Bereitstellung dieser Daten für die zuständigen Behörden im Falle von entsprechenden Geldwäscherisiken. Rechtsanwälte haben selbstverständlich dann ein Auskunftsverweigerungsrecht betreffend solcher Informationen, die im Rahmen eines der Schweigepflicht unterliegenden Mandatsverhältnisses erhalten wurden. Die Pflicht zur Auskunft bleibt aber gleichwohl bestehen, wenn der Anwalt weiß, dass sein Mandant das Mandatsverhältnis für Zwecke der Geldwäsche zum Beispiel genutzt hat oder nutzt. Die Identifizierung des Geschäftspartners und Mandanten und etwaig dahinterstehender wirtschaftlicher Berechtigte ist eine Hauptsorgfaltspflicht auf Basis des Geldwäschegesetzes. Dies geschieht zum Beispiel über die Feststellung und Überprüfung der genauen Identitäten sowie den Zweck und die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung. Diese sollte zweifelsfrei geklärt werden. Überprüft werden muss auch, ob es sich beim Vertragspartner um eine politisch exponierte Person handelt. Ist der Verpflichtete nicht in der Lage, die allgemeinen Sorgfaltspflichten zu erfüllen, so darf er die Geschäftsbeziehung bzw. das Mandat nicht begründen bzw. nicht fortsetzen. Ebenso wenig darf er in diesem Fall eine Transaktion, eine Handlung oder Geldbewegung oder sonstige Vermögensverschiebungen durchführen. Soweit eine Geschäftsbeziehung oder ein Mandat bereits besteht, muss sie vom Verpflichteten ungeachtet anderer gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen durch Kündigung oder auf andere Weise beendet werden. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn der Anwalt weiß oder genügend Indizien dafür hat, dass der Mandant die Rechtsberatung bzw. das Mandat bewusst für den Zweck der Geldwäsche in Anspruch nimmt. Neben der Analyse und Erhebung von entsprechenden Informationen treffen die Verpflichteten auch besondere Meldepflichten. So muss der Verpflichtete die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen einschalten, wenn Tatsachen vorliegen, die darauf hindeuten, dass ein Vermögensgegenstand, der mit einer Geschäftsbeziehung, einem Maklergeschäft oder einer Transaktion in Zusammenhang steht, aus einer strafbaren Handlung stammt, die eine Vortat der Geldwäsche darstellen könnte. Die gleiche Meldepflicht trifft Fälle, in denen die wirtschaftliche Berechtigung nicht eindeutig offengelegt ist. Wesentliche Neuerung des Geldwäschegesetzes von 2017 ist die Einrichtung eines sogenannten elektronischen Transparenzregisters. Dieses enthält künftig Angaben über die wirtschaftliche Berechtigung von juristischen Personen des Privatrechts, eingetragene Personengesellschaften, Trusts und Rechtsgestaltungen, die in ihrer Struktur und Funktion Trusts ähneln. Es müssen also künftig im Transparenzregister Treuhandverhältnisse und dergleichen aufgedeckt werden. Die relevanten Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten müssen nicht nur einmal eingeholt und vorgehalten werden, sondern jährlich überprüft und negative Veränderungen der registerführenden Stelle unverzüglich zur Eintragung in das Transparenzregister mitgeteilt werden. Ungeachtet der Interessenwahrnehmung von Mandanten und der damit verbundenen Schweigepflicht für Anwälte sind inzwischen zunehmend nationale und internationale Regelungen in Kraft, die darüber hinaus den Anwalt verpflichten, bestimmte Analysen über sein Mandat und seine Mandanten durchzuführen und ihn damit zum Verpflichteten auch für die Meldung von entsprechenden Verdachtshinweisen und Sachverhalten machen. Nichtsdestotrotz habe ich immer wieder das Gefühl, dass gerade der Anwalt in dem Spannungsfeld zwischen Datenschutz, Mandanteninteresse, Schweigepflicht und den internationalen Transparenzregeln eine schwere Rolle übernimmt und ungeachtet aller entsprechender Auflagen immer wieder eine Gratwanderung zwischen dieser Transparenz und den Notwendigkeiten zum Schutz des Mandanten und des Mandats gehen muss. Ich will doch nur eine Yacht kaufen, warum soll ich mich dafür so outen? Hält unter dem Vorgesagten eine ganz besondere Bedeutung. Das ist kein Gebrauchtwagenkauf, sondern es sind meistens bei großen Yachten internationale Transaktionen, die allesamt in die entsprechenden Due Diligence und Compliance-Regelungen fallen. Welche Vorschriften im Einzelfall einschlägig sind und wie weit sie gehen und wo man oder bis wohin man den Mandanten schützen kann, ist im Einzelfall zu prüfen. Das Thema ist derart komplex, dass es eine genaue Betrachtung nur im Einzelfall erfordert und daher jedem nur geraten werden kann, sich hier entsprechend vertrauensvoll betreuen und beraten zu lassen. Dies, meine Damen und Herren, war der Podcast zu Know Your Customer Compliance und Due Diligence. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie mir gewogen. Bis zum nächsten Podcast. Ihr Christoph Schließmann.